Keine Punkte, aber jede Menge Ärger. Wir müssen reden. Jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblogs. Ihr seht mich hier in der Hocke vor dem Kaiserslautern-Stadion am Betzenberg. Ist alles ein bisschen improvisiert heute. Ich war im Stadion, habe mich ein wenig aufgeregt heute während der Partie und da war ich nicht der Einzige. Darüber werden wir gleich sprechen. Zum einen mit dem Nick. Hallo Nick.
Hallo und Servus zusammen.
Ja, und der Jakko ist heute auch dabei. Frisch vom Feld, leider nicht vom Lilienfeld, sondern nur irgendwo in der Nähe von Darmstadt. Hallo Jakko.
Ja, gute Hallo in die Runde.
Ja, die Lilien haben 1-2 verloren in Kaiserslautern. Es war, hier läuft gerade der Pressesprecher vom 1. FC Kaiserslautern im Hintergrund vorbei, sehe ich. Ja, es war ein, eigentlich haben die Lilien nicht schlecht gespielt, aber es gab trotzdem jede Menge Aufregungspotenzial in dieser Partie heute. Die Lilien sind, haben etwas überraschend gespielt, finde ich, in der Grundformation. Sie haben mit einem 3-5-2-System gespielt, mit Fabian Nürnberger in der Innenverteidigung als dritter Innenverteidiger neben Clemens Riedel und Matej Maglica. Und dann auf der rechten Außenposition Sergio Lopez, auf der linken Außenposition Luca Masaila, auch eher ungewohnt, weil der sonst immer über rechts kam. Ansonsten im zentralen Mittelfeld Kai Klefisch wieder zum ersten Mal in der Startelf dabei und Mervej Papela. Und in der Offensive, die bewährte Offensive mit Corridor, Hornby und Littberg, die alle viel unterwegs waren, viel gewechselt haben und also so sind die Lilien ins Spiel gegangen und haben super gut angefangen, haben wirklich stark gespielt und auch schnell das 1-0 gemacht. Jakko, haben sie gut gemacht, oder?
Ja, definitiv vorne gut Druck gemacht. Natürlich darf Kaiserslautern da hinten raus nicht diesen Fehler machen. Aber super zu Ende gespielt, Masai auch gut gelauert und dann super vollendet. War eigentlich ein Traumstart für uns, ne? Weil am Anfang ging es auch direkt los, körperbetont. Man hat gemerkt, das wird intensives Spiel. Ich war auch ehrlich gesagt froh, dass bei uns in Anführungsstrichen nichts mehr anbrennt, weil das wäre ein Spiel gewesen, da hätte ich Herzrasen durchgehend gehabt und da bin ich froh, dass wir mit dem Abstieg da nichts mehr zu tun haben. Dennoch, ja, schönes Tor, war ein guter Beginn, war ich zufrieden mit.
Ja, und dann ging es aber gleich weiter. Wieder war Masaila ein paar Minuten später der Protagonist im Strafraum, Zweikampf. Beide gehen zum Ball, Masaila und Zimmer. Schiedsrichter lässt erst weiterlaufen und dann schaltet sich der VAR ein. Nick, wie hast du die Szene erlebt?
Tja, also ich dachte ja eigentlich, wir sind seit dieser Woche Papst, nachdem jetzt im Kardinalswappen von Leo dem 14. die Lilie auch thront. Aber wir sind heute von allen guten Geistern, glaube ich, verlassen gewesen. Das muss man so ganz deutlich sagen. Ich reg mich immer noch wahnsinnig auf. Das Spiel ist jetzt schon ein paar Stunden her. Also versuchen wir es mal aufzudröseln. Masaila, kann man sagen, pennt. Der Ball springt unglücklich auf. Der Rasen hat da, glaube ich, eine Unebenheit gehabt. Aber er dreht sich einfach falsch. Er verhält sich total unglücklich, muss man sagen, in der Situation. Definitiv erwischt er den Zimmer. Aber der Schiedsrichter entscheidet in der Situation Tatsachenentscheidung auf Pressschlag. Das kann man so sehen. Für mich ist das damit auch erledigt gewesen. Jean Zimmer macht das natürlich super geschickt. Legt da eine schauspielerische Leistung vom Feinsten hin. Das Stadion schreit, pfeift, macht. Ich glaube, der liebe Robin Braun, unser Schiedsrichter, hätte überhaupt nichts gemacht, wenn dieses ganze Ballyhoo drumherum nicht stattgefunden hätte. Daraufhin ist er erst aufmerksam geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat, glaube ich, 4:30, meine ich, gedauert, bis zu einer Entscheidung kam. Wir haben, glaube ich, 10 Zeitlupen geschaut insgesamt. Und bei der 10. Zeitlupe kann man, wenn man es böse meint mit den Darmstädtern, es so interpretieren, wie es dann am Ende entschieden wurde, nämlich faul von Masaila an Jean Zimmer. Also für mich ist es nicht im Sinne der Erfinder, des Videoschiedsrichters, der viele vernünftige Sachen korrigieren soll, aber eben nur bei klaren, falschen Entscheidungen. Und das war doch definitiv keine klare Fehlentscheidung, wo ein Videoschiedsrichter eingreift. Also für mich ein absolutes Ärgernis, absolut. Also muss man nicht pfeifen. Ich gehe nicht so weit wie Fernie, der gesagt hat, ist ein Witz. Nee, ein Witz war es nicht. Das kann man so pfeifen. Aber für mich ist viel entscheidender, es war keine klare Fehlentscheidung. Und die Tatsachenentscheidung steht dann für mich über dem Eingriff des Videoschiedsrichters. Und wenn die Jungs so lange brauchen, fast 5 Minuten, 10 Zeitlupen, sorry, das ist nicht, das so geht's nicht. Geht einfach nicht.
Ja. Hatten wir ja schon, ich glaube, im letzten oder vorletzten Spiel ganz ähnlich. Wenn einfach so lange die Szene 20 Mal angeguckt werden muss, dann ist es keine krasse Fehlentscheidung. Also das ist das muss mir mal jemand vom DFB auch erklären. Und nein, also es gab den Kontakt da unbestritten, aber für mein Empfinden viel zu wenig für einen Elfmeter. Aber ja, da sind wir leider, wie soll ich sagen, Opfer des VAR und dieser Überkorrektheit, die da stattfinden soll. Also sehr, sehr ärgerlich. Jaco, du, wie hast du es gesehen?
Ja, also ich glaube, es hätte sich ja keiner beschwert, wenn direkt der Pfiff gekommen wäre. Dann hättest du gesehen, auch in der Zeitlupe im Nachhinein, okay, der Kontakt war da und dann hätte sich keiner beschwert. Aber dadurch, dass der Schiri eben die Situation nicht direkt gepfiffen hat und der VAR sich eben dann erst im Nachhinein eingeschaltet hat, kann ich auch nur das wiederholen, was ihr gesagt habt. Ich sehe das genauso, wenn ein VAR und dann der Schiedsrichter am Video, also am Monitor, so lange braucht, um zu sagen, okay, das ist ein Elfmeter, dann ist auch der Sinn und Zweck vom VAR nicht gegeben. Wie schon gesagt, bei klaren Fehlentscheidungen, das war es hier definitiv nicht. Wie gesagt, wenn er direkt gepfiffen hätte, dann ja, hätte sich keiner beschwert. So wiederum ist es wieder ein Ärgernis über den VAR unsererseits.
Und der VAR hat auch die nächste große Szene mit beeinflusst. Das 2:1, vermeintliche 2:1, das SV Darmstadt 98, Gewurschtel im Strafraum, 5-Meter-Raum der Lauterer. Am Ende drückt Liedberg den Ball über die Linie. Ganz, ganz schlecht fand ich übrigens, ist mir heute wirklich aufgefallen, ich lasse mich sonst ja in der Regel nicht so über Gegner aus, aber der Lauterer Torhüter, der hat ja also wirklich nichts gehalten. Also hätte man wirklich noch mehr, ich glaube, eine Szene hatte er, da hat er nochmal einen Ball von Riedel abgewehrt in der zweiten Halbzeit. Aber ansonsten war der so unsicher, es hat wirklich wehgetan, dass man das nicht nutzen konnte. Da hatte man es genutzt und dann hat sich wieder der VAR eingeschaltet und das Tor kassiert wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es 2-3 Mal im Stadion gesehen, nicht wirklich in Ruhe, keine Linie. Deswegen die Frage an euch beide. Nick schüttelt schon die ganze Zeit den Kopf, kann den Kopf nicht stillhalten. Also, Nick, wie hast du es gesehen?
Ja, ich bin wie so ein Wackeldackel gerade. Hast du recht. Ich reg mich auch auf, weil, also klar, erstmal, dass es schon wieder so lange braucht. 5 Minuten haben sie, glaube ich, diesmal gebraucht. Auch wieder 35 Zeitlupen. Selbst in der Pause bei Sky haben sie gerätselt noch so ein bisschen. Okay, es scheint jetzt offiziell die Lesart zu sein. Hornby geht aktiv in den Zweikampf rein, schirmt seinen Spieler ab, ist eine Fußlänge abseits. Aber da gibt es ja auch schon wieder Diskussionen. Diese kalibrierte Linie, dafür gibt es ja jetzt mittlerweile 1000 Studien, ist wohl auch nicht auf den Zentimeter genau. Und wir reden hier von Zentimetern. So, da geht's schon mal los. Und für mich auch da wieder keine klare Fehlentscheidung. Weil man kann es so sehen, dass er aktiv eingreift. Man kann aber auch sagen, der wird ja fast umgerissen von seinem Gegenspieler. Laufen lassen, das ist ein Tor, fertig, aus. Und ich habe jetzt nochmal, also übrigens, ich habe meinem Ärger schon Luft getan, ich habe eine sehr diplomatische E-Mail an den Schiedsrichter geschrieben, heute nach dem Spiel, ich musste es loswerden, mit der Bitte, keine offizielle Antwort vom DFB-Schiedsrichterwesen zu bekommen, sondern mal von ihm direkt, weil ich mich wirklich aufrege und da gerne mal was gehört hätte, was er dazu sagt. Also Grundsatz der DFB-Regel, Regel 9. Wenn der, das ist ja schon beim 2:1, ich bin schon wieder bei der nächsten Szene. Also vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Aber nochmal, das ist Interpretationssache, Hornby aktiv, ja, nein. Meine Güte, also so viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben. Zweimal wirklich wieder gegen uns entschieden und dann kommen natürlich gleich wieder die Gedanken an die vielen Entscheidungen, die in diesem Jahr nicht für uns gelaufen sind. Das muss man einfach sagen. Keine Verschwörungstheorien, aber wir haben dieses Jahr, finde ich, es würde mich mal interessieren, ob da aus der Community jemand Buch führt und Statistik führt. Ich finde, wir haben dieses Jahr wirklich Pech gehabt bei vielen Video Assistant
Entscheidungen. Es gibt ja die im Internet, ich glaube, es heißt die wahre Tabelle, wo tatsächlich die Schiedsrichterentscheidungen immer mit eingerechnet werden, was, also wenn es Fehlentscheidungen sind, über die, wenn ich mich richtig entsinne, abgestimmt wird, dass man dann quasi eine bereinigte Tabelle dort aufstellt. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin auch kein Freund davon, immer auf die Schiedsrichter einzudreschen. Aber heute fand ich es schon auch ziemlich extrem. Jakob, wie hast du das Tor gesehen? Also das oder nicht gegebene Tor? Also die Frage ist ja wirklich, Hornby aktiv, greift er aktiv ins Spiel ein, obwohl er den Ball nicht berührt. Wie hättest du es aus deiner Praxis und vielleicht auch ohne Lilienbrille gesehen?
Oh, es ist echt schwierig, es so zu sehen. Also ich dachte, als es in die VAR-Überprüfung ging, war ich mir gar nicht dessen bewusst, dass es um eine Abseitsstellung geht, sondern ich dachte eher, es geht um Clemens Riedel, der sich so leicht aufgestützt hat bei dem Kopfball. Dachte ich, es geht um die Situation, als es dann um dieses aktive, passive Eingreifen, da blickt doch keiner mehr durch. Also es tut mir leid. So es ist auch bei der Abseitsregelung, versuchen die Schiedsrichter eine klare Linie zu fahren, die funktioniert aber leider nicht, weil man braucht einen gewissen Auslegungsspielraum. Jede Zentimeter Fußentscheidung hat er jetzt aktiv eingegriffen mit seinem mit der Fußspitze, ja oder nein. Also irgendwo müssen wir auch den Fußball so belassen, wie er ist. Wir können nicht alles bis ins kleinste Zentimeter, in den Zentimeterraum alles analysieren. Also ich finde, das macht den Sport einfach kaputt. Es macht einfach keinen Spaß zuzusehen. Und dann auch noch diese minutenlange Entscheidung, dann darauf zu warten. Man weiß auch nicht mehr, ob man sich freuen soll oder nicht. Und ja, also es ist schwierig zu beurteilen von außen. Ich finde es ein bisschen übertrieben, weil ich sehe da jetzt kein aktives Eingreifen und sauberes Tor eigentlich. Es ist wahrscheinlich schwingt da auch ein bisschen die Lilienbrille mit, aber ich bin auch gespannt, was die Community in den Kommentaren schreibt, wie die das sehen, ob wir uns da völlig täuschen oder ja, bin ich auch mal gespannt, was die Leute dazu sagen.
Und dann gab es noch eine dritte Szene in der ersten Halbzeit, wo der Schiedsrichter auch wieder eingegriffen hat, diesmal ohne VAR. Das war die Entstehungsgeschichte, das 2:1, Abschlag Marcel Schuhn. Der Ball geht Richtung Fraser Hornby, der kommt sich ins Gehege mit dem Schiedsrichter. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, Lilien defensive in der Vorwärtsbewegung, schlecht postiert und Ache macht das 2:1. Toller Schuss auf jeden Fall, aber natürlich hat er da profitiert, dass er einfach auf eine ungeordnete Liliendefensive getroffen ist. Ja, Dick, wie hast du es gesehen? Also zuerst habe ich es nicht so schlimm gesehen. In der Wiederholung habe ich dann gesagt, boah, das kann er eigentlich nicht laufen lassen.
Geht mir genauso. Ich bin dann auch dank künstlicher Intelligenz jetzt mal auf die Recherche gegangen und habe diese Regel 9 gefunden. Ich zitiere jetzt einfach mal, wenn der Schiedsrichter einen Spieler auf dem Feld versehentlich behindert oder gar den Ball berührt, ist der Schiedsrichter nach den DFB-Regeln als Teil des Spielfeldes zu betrachten. Das heißt, ein Kontakt mit dem Schiedsrichter, sei es mit Ball oder Spieler, hat grundsätzlich keine unmittelbaren Konsequenzen für das Spiel, solange daraus, und jetzt wird's entscheidend, kein klarer Vorteil oder Nachteil entsteht. Konkrete Spielsituation, wird ein Spieler durch den Schiedsrichter behindert, verliert dadurch zum Beispiel einen Ball, läuft das Spiel in der Regel weiter. Der Schiedsrichter wird als neutrales Hindernis gewertet, ähnlich wie eine Eckfahne oder Torpfosten. Nur in bestimmten Fällen unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und setzt es mit einem Schiedsrichterball fort. Das ist der Fall, wenn der Ball den Schiedsrichter berührt, den Ballbesitz wechselt oder der Ball ins Tor geht. Dann muss er unterbrechen, ist völlig klar. So, das heißt aber auch, hier geht's weiter. Also Fazit, behindert der Schiedsrichter einen Spieler versehentlich, läuft das Spiel normalerweise weiter. Nur wenn durch die Berührung mit dem Schiedsrichter ein klarer Vorteil oder Nachteil entsteht, zum Beispiel Ballbesitzwechsel, ausrichtsreicher Angriff und Tor, wird das Spiel unterbrochen, mit dem Schiedsrichterball fortgesetzt. Hallo, da ist ein Tor entstanden. Also das muss man einfach sagen. Und damit ist für mich klar, er hätte abpfeifen müssen. Dennoch muss man auch, jetzt mal abgesehen, da können wir gleich nochmal einsteigen, Leute, das muss man trotzdem wach verteidigen. Da sind Riedl, Papela, ganz schlecht in der Situation, und Maglica und lassen den Ache da völlig frei zu Schuss kommen. Also wenn, dann bitte den Schalter gleich umlegen, danach beschweren. Aber das musst du auch anders verteidigen. Das muss man einfach auch sagen. Das steht auf der anderen Seite der Medaille.
Ja, also und dann stand es 2:1 zur Halbzeit. War die 7. Minute der Nachspielzeit. Die lange Nachspielzeit gab es wegen der beiden VAR-Entscheidungen davor. Also es ist auch wirklich so, das Spiel wird da wirklich so ein bisschen parodiert schon. Ja, zweite Halbzeit hat sich am Ergebnis nicht mehr viel geändert. Ich fand die jetzt auch nicht besonders ereignisreich, muss ich sagen. Die Lilien haben sich bemüht, wurden aber für mein Empfinden kaum zwingend. Lautern hat das irgendwie übers Spiel gebracht, über die Zeit. Nick, wie hast du die zweite Halbzeit erlebt? War da noch irgendwie, hast du gedacht, das kippt noch?
Also ich habe mich ehrlich gesagt über die sehr gute erste Halbzeit geärgert, abgesehen von diesen sehr ärgerlichen Entscheidungen, die natürlich mit einer Mannschaft was machen, ist ja völlig klar. Aber dennoch, es gab 2, 3 richtig gute Kontersituationen, 3-1 Überzahl, 3-2 Überzahl, die wir richtig lausig zu Ende spielen. Also ich sag mal, Lautern fand ich schwach an diesem Tag, ganz, also Kral im Tor, wirklich, da hast du vollkommen recht, einen ganz rabenschwarzen Tag gehabt, wobei man auch sagen muss, Marcel Schuhn hatte auch schon bessere Tage. Ich finde, er hat auch ein paar Wackler im Spiel gehabt. Man kann auch diskutieren, ob er an einem guten Tag den Ache-Schuss hält. Also nur mal so in den Raum gestellt. Aber davon abgesehen, Lautern war nicht gut. Und ich finde es dann schon traurig, wie wenig wir aus dieser optischen Überlegenheit und unserem Ballbesitz machen. Und bringen wir es mal auf den Punkt, auch da wiederholen wir uns ja. Es gibt eigentlich nichts Leichteres, als gegen Darmstadt den Beton anzurühren, weil uns dann einfach, finde ich, zu wenig einfällt. Die Halbfeldflanken fand ich heute eine Katastrophe, oder auch Papela, 94. Minute, eine Flanke ins Nirvana. Also unsere Flanken heute, gerade aus dem Halbfeld oder die langes Holz von hinten, waren teilweise wirklich uferlos ungenau. Und den Schuh müssen wir uns schon anziehen. Ich finde, gegen ein schwaches Lautern müssen mehr Chancen rausspringen. Das ist da, wo die Musik spielt. Ihr merkt, wir wiederholen uns in unserer Heinerstube immer mal gern. Da sind wir zu selten. Ich finde, wir strahlen da viel zu wenig Gefahr aus.
Ja, es gab, du hast erwähnt, die beiden Szenen der ersten Halbzeit, die mir noch in Erinnerung geblieben sind, waren 2 tolle Kontergelegenheiten, einmal durch Hornby, einmal durch Corredor, die sie wirklich beide leichtfertig vertan haben. Also da hatte man auch so das Gefühl, gerade bei Corredor, für mein Empfinden, dass der angefangen hat, plötzlich nachzudenken. Er ist langsamer geworden und gedacht, jetzt, was mache ich jetzt? Und dann war es vorbei. Dann ist der Ball noch ein bisschen versprungen, weil ich glaube, der Platz war heute auch nicht besonders gut, so wie das in manchen Szenen wirkte. Und ja, da hätten sie mehr draus machen müssen. Also volle Zustimmung, Nick. Ja, Jakob, auch geärgert über die beiden ausgelassenen Konterchancen, oder gab es noch was anderes, was dich geärgert hat, außer dem Schiedsrichter?
Nee, es ist die Chancenverwertung wieder auf unserer Seite. Ne? Die Schiedsrichterleistung, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die war an diesem Tag nicht besonders gut, um es milde auszudrücken, besonders von Liliensicht her. Und ja, ich glaube, das Spiel wurde in der ersten Halbzeit entschieden. Ne?
Ja, das sehe ich auch so. Also deswegen, ja, müssen wir vielleicht auch gar nicht die zweite Halbzeit jetzt so weiter vertiefen. Nach dem Spiel, Florian Kohfeldt wollte sich offiziell nicht äußern. Ich habe ihn auch nochmal auf der Pressekonferenz gefragt, ebenso wie Thorsten Lieberknecht. Die wollten beide jetzt nicht zum Schiedsrichter sagen. Klar, bei Lieberknecht, der freut sich womöglich auch drüber. Aber Paul Förni hat wirklich ziemlich vom Leder gezogen, auch in der Mixed Zone. Also der hat auch schon die Geldstrafe durch den DFB in Kauf genommen, als er gesagt hat, ein peinlicher Tag für die DFB-Schiedsrichterleistung. Und es sei eben nicht nur der Schiedsrichter auf dem Platz, sondern auch das Zusammenspiel mit dem VAR. Und man sei auch aus dem Kölner Keller verpfiffen worden. Also hat schon wirklich starke Worte gewählt, war sehr aufgebracht. Förni ist für mein Empfinden sonst immer jemand, der sehr besonnen und ruhig ist, aber das hat ihn wirklich sehr, sehr wütend gemacht, und ja, wahrscheinlich wird es ihn auch ein paar Euro
kosten. Was mir noch aufgefallen ist, ich finde, was wieder sehr offensichtlich war, ich würde einfach gerne mal sehen, was passiert, wenn Luca Masaila mal mehr als 60 Minuten spielt. Der hat leider nicht die Luft, mal 80 Minuten, 85 Minuten zu spielen. Ich finde auch wieder mit den Wechseln, es ging ja 63 Minuten los. Klefisch übrigens, die 63 Minuten, finde ich, ein ordentliches Spiel gemacht. Das war wirklich, dafür, dass er so lange jetzt auch nicht dabei war, absolut in Ordnung. Ja, Förster, Tiede kam, Masaila auch raus, und ich finde, danach war wieder ein Bruch auch im Spiel. Das muss man ganz klar sagen. Lautern hat es dann auch besser gemacht. Die haben gewechselt, die haben den Redondo gegen den Masaila gestellt, Jean Zimmer in der Halbzeit raus, der ja zu langsam war gegen Masaila. Deswegen ging das ja voll auf der linken Schiene, Masaila gegen Jean Zimmer. Das war ja ungleich. Der hat ihm ja auf 10,8 Meter abgenommen. Und danach hatte Lautern umgestellt, hat einen Beton angerührt, und dann fiel uns spätestens, finde ich, nach dem Wechsel ab der 73. Minute überhaupt nichts mehr ein. Und da muss man schon sagen, ich sag mal, wir haben wenn Corredor, Hornby, Lippberg, Masaila, wenn, oder tauschen wir aus durch Förster oder wie auch immer, wenn so 3, 4 Leute funktionieren, ist es ganz ordentlich. Aber es gibt dann, wenn die aus dem Spiel genommen sind, meistens keinen Plan B oder C. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass das, was von der Bank kommt, uns einfach nicht besser macht in der Situation oder die Spielsituation nochmal verändert. Und das hatten wir jetzt ja auch in der Saison schon häufiger, dass man eigentlich nicht so das Gefühl hat, hey, ein paar Wechsel. Wow, jetzt das Spiel ist gerade nochmal, die Karten werden gerade nochmal neu gemischt. Das fand ich, also der erste Anzug sitzt okay, wenn alle fit sind, aber der zweite sitzt halt leider nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich mich zum Beispiel gefreut habe, dass Toby Kempe noch ein paar Minuten gespielt hat, aber ein wirklicher Faktor war er dann auch nicht.
War auch nicht. Also Kofeld hatte bei Kempe gesagt, er hat gehofft, es gab einen Moment, wo es oder eine Phase, wo es mehr Standards gab, dass Kempe da vielleicht nochmal so einen Standard bekommt, den er dann da auflegen kann, hat sich dann aber nicht ausgezahlt, hat sich nicht bewirkt. Bei Masaila war es tatsächlich so, dass er noch einen Schlag bekommen hat nach einer Grätsche und dann irgendwie eine Einblutung hatte und deswegen vom Platz musste auch. Also es war jetzt kein Luftding in erster Linie, sondern war tatsächlich wieder angeschlagen nach einem Zweikampf. Ja, zweiter Anzug ist, glaube ich, weiß nicht, ob wir noch was zum Spiel zu sagen haben. Habt ihr noch was? Sonst würde ich nämlich den Bogen weiter schlagen hin zu den Personalien, die uns ja jetzt auch weiter beschäftigen. Ein paar haben wir schon angesprochen. Habt ihr noch was zum Spiel?
Eins würde ich gerne noch sagen. Mir ist aufgefallen, dass die Standards besser waren. Also irgendwas haben die in der Woche vielleicht mal ein bisschen anders trainiert. Ich finde, die Standards waren heute mal mehr ein Faktor, als es in der Vergangenheit war. Waren ein bisschen schärfer geschossen, auch nicht alle, auch noch Luft nach oben. Aber das finde ich, war heute auch fast schon auffällig.
Ja, hat am Ende alles nichts gebracht. Ja, aber Nick, du hast ja gesagt, zweiter Anzug passt nicht, war mein Gefühl auch so. Kofeld hatte noch gesagt, ja, er hatte noch überlegt, Kempe oder Wilhelmsson, aber er wollte dann halt eben, Kofeld wollte dann eben, hatte auf Kempe Standardstärke gebaut und wollte auch keinen von den Stürmern auswechseln, weil er die eben auch ganz, ganz gut fand und der jetzt nicht unbedingt wohl den Mehrwert in Wilhelmsson gesehen hatte in dieser Spielphase. Aber tatsächlich kommt da einfach zu wenig nach. Und wir haben auch diese Woche im Lilienblock die Mittwochsfrage zur Abstimmung gehabt. Und da war das auch am häufigsten gewählte Option, wo die Lilien Verstärkung brauchen mit dem zweiten Anzug, mit dem Kader, dass man eben mehr von der Bank bringen muss. Also quasi auf allen Positionen fehlen irgendwie die Optionen, da mehr Leute zu bringen. Und im Moment wissen wir jetzt relativ wenig über neue Spieler. Es gab diese Woche die Geschichte mit Anthony Jung. Das ist so ein bisschen eine kuriose Geschichte gewesen. Das ist jetzt im Moment eine unglaublich aufgeregte Zeit, wo jedes Gerücht auch hochgejatzt wird. Und bei Jung war es aber tatsächlich so, dass er ein Interview der Heinerstube gegeben hat und damit zitiert wurde. Der Heinerstube macht er vielleicht dann nächste Saison. Danke. Nächste Saison dann vielleicht bei uns. Nein, das muss man natürlich gucken. Also der Deichstube und als ich danach geguckt habe, ob das wirklich so stimmt, dann gab es diese Passage nicht mehr und die wurde dann runtergenommen aus dem von der Deichstube, weil man da wohl irgendwie einen Fehler bei der Autorisierung hatte. Ja, aber er wird es wohl gesagt haben und ist damit auch eine mögliche Option. Jaku, 33 Jahre ist er alt und eher Innenverteidiger, hat zwar die meisten Einsätze auf der linken Außenbahn gehabt, aber spielt die letzten Jahre wohl auch wegen der abnehmenden Geschwindigkeit, vor allem zentral Innenverteidiger, hat Darmstadt aus dem Pokal geschossen. Anthony Jung, was hältst du davon? Ist das einer, der die Lilien weiterbringen könnte?
Ja, im Endeffekt wird es, glaube ich, die Mischung machen. Wenn wir jetzt nur den Transfer Anthony Jung bewerten, ist das natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen, weil wir nicht wissen, was im Sommer noch kommt. Ich sag mal so, wenn er irgendwie einen gewissen Impact entwickeln soll im Spiel heraus, beziehungsweise für den Kader, dann werden sich die Beteiligten schon irgendwas gedacht haben. Ich meine, Flo Kofeld kennt ihn, er weiß, wie er spielt. Mit dem Alter muss man halt schauen.
Nur dazwischen gehen. Die haben nicht zusammen in Bremen gearbeitet. Ja. Also Jung kam, als Kofeld gerade weg war. Das wird immer wieder so kolportiert. Oh, alte Bremer Verbindungen oder sowas. Aber Kofeld ist, glaube ich, 2 Monate bevor Jung kam, freigestellt worden bei Werder. Also Jung kam damals in die zweite Liga dazu. Kofeld wird ihn natürlich kennen irgendwie. Der hat ja auch immer enge Kontakte nach Bremen. Der weiß schon, was das für einer ist und sicher wahrscheinlich auch besser als bei einem anderen Spieler, beim anderen Verein. Aber sie haben eben nie zusammengearbeitet. Das nur.
Okay, danke für die Korrektur, das war natürlich mein Fehler. Hatte ich das falsch in Erinnerung? Auf jeden Fall müssen wir halt aufpassen, dass wir nächstes Jahr wieder nicht anfällig werden für Verletzungen. Und im Alter ist das halt, im Gegensatz zu Jüngeren, ist das halt ein Problem. Und solange wir nicht nur auf Ü30-Spieler setzen, finde ich den Transfer in Ordnung. Er bringt eine gewisse Erfahrung mit und er kann vielleicht noch ein bisschen Stabilität und auch gewisse Erfahrungswerte an die jüngeren Spieler wie zum Beispiel Clemens Riedel geben oder wissen ja auch nicht, ob der jetzt nächstes Jahr auch wieder noch da sein wird. Magliza dürfen wir nicht vergessen, ist auch noch ein relativ junger Spieler mit Mitte 20. Also er bringt Bundesliga-Erfahrung mit. Ja, muss man schauen, wie locker der Portemonnaie sitzt dann auch für andere Spieler. Man darf halt auch nicht zu viel erwarten. Aber, weil ihr es eben angesprochen habt, die zweite Weste, um eben zweite Bundesliga tauglich zu sein, beziehungsweise in den Top Ten oben mitzuspielen, brauchen wir eben auch diese Reservebank. Wir haben ja auch heute wieder gesehen, wir haben Kroll als Ersatzkeeper, ne? Also dann haben wir zwei Jugendspieler, Arnold und Bayer, mit im Kader drin. Also es wird dünn, es darf nicht passieren so. Also wir müssen uns auf jeden Fall besser aufstellen für die nächste Saison. Ohne den Jugendspielern das die Leistung abzusprechen. Aber die müssen dann langsam herangeführt werden.
Hi Lilienfans, wir stecken jede Woche sehr viel Herzblut in die Heinerstube. Es macht uns allen wahnsinnig viel Spaß. Und wenn euch das auch so gut gefällt wie uns, dann belohnt uns doch mal mit einem Abo. Das hilft uns wirklich sehr. Oder einer Kanalmitgliedschaft. Wir sehen uns in der Heinerstube.
Ja, ich glaube, also jetzt mit den Jugendspielern, das ist nochmal halt jetzt wirklich ein bisschen anders bei Kofeld, weil der eine andere Herangehensweise hat als Lieberknecht, der die immer ins kalte Wasser gerne geworfen, oder nicht immer, aber gerne ins kalte Wasser geworfen hat, da ist Kofeld wesentlich zurückhaltender. Ja, Nico Beyer werden wir nächste Saison wahrscheinlich nicht mehr bei den Lilien sehen, aber Tim Arnold, über den hat sich Kofeld jetzt ein paar Mal auch recht positiv geäußert. Das könnte also durchaus einer sein, den man noch näher zu den Profis ranzieht. Und dann gab es noch den, oh, ich habe den Vornamen vergessen, Pfister, der auch im Wintertrainingslager dabei war, der auch der ganz gut im Fokus ist, und das könnte auch so einer sein. Aber so ganz nah an der Mannschaft ist da niemand, auch kein neuer Clemens Riedel, denn vielleicht brauchen wir einen neuen Clemens Riedel. Nick, jung vielleicht auch als Ersatz für Clemens Riedel?
Ja, also wenn ich eine Prognose abgeben darf, ich glaube, dass tatsächlich Clemens Riedel zu Borussia Mönchengladbach geht. Ich bin da relativ sicher, dass das funktionieren wird. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es diese Ausstiegsklausel für rund 2 Millionen Euro gibt. Sagt mir mein Bauchgefühl und so kleine Indizien. Ich glaube, die haben den dort auserkoren für als Nachfolger gar nicht mal für den Itakura, sondern für den Marvin Friedrich. Und ich bin jetzt eh nicht so ein Fan von dem Marvin Friedrich, noch nie gewesen. Deswegen, ich glaube schon, dass er dessen Qualität auf jeden Fall hat. Und ja, also ich glaube, wir müssen uns langsam aber sicher mit dem Gedanken beschäftigen, dass er uns verlassen wird. Und ich fände Toni Jung eine gute Verpflichtung, weil der ein charakterstarker Typ ist. Wir brauchen auch Typen für die Kabine. Tobi Kempe wird uns verlassen. Ich glaube, wenn es der Mannschaft dann etwas gemangelt hat, auch verletzungsbedingt, lag es an echten Führungsspielern. Und ein Toni Jung kann noch 2, vielleicht sogar 3 gute Jahre hinlegen und Junge führen. Und ich werfe jetzt hier in der Heinerstube auch mal einen Namen in den Ring. Vielleicht erinnert ihr euch nochmal dann an meine Worte. Elias Decker, eine feste Größe in den U-Nationalmannschaften, spielt beim FC Ingolstadt, ist ein richtig guter Verteidiger. Und was man so gerüchteweise hört, aber fast schon ein bisschen mehr als Gerüchte, gibt es da auch Interesse. Wir sind allerdings auch nicht die Einzigen, die an ihm dran sind. Der ist wirklich für seine 18 Jahre top, ist ein Felsen der Brandung. Und hat vor allem auch eine Fehlpassquote, die fast gegen Null geht. Für sein Alter erstaunlich weit. Und der wird den FC Ingolstadt, denke ich, auf jeden Fall verlassen im Sommer. Und jetzt mal in der Kombi gedacht, so ein richtig großes Talent, wo alle sagen, Mensch, alle U-Nationalmannschaften, der könnte es schaffen, wenn wir an Wertsteigerung denken. Und dann ihm aber so einen alten Kempen wie den Toni Jung an die Seite stellen mit Vukotić, da wird ein Schuh draus. Also da würde ich mich eigentlich ganz wohl mitfühlen.
Ja, und dann geisterte diese Woche auch noch der Name Isak Littberg durch die Gazetten, mit der Einschätzung, dass Littberg möglicherweise die schwer zu halten sein wird. Ist jetzt aber nichts, was vom Verein kam, sondern eher so eine Journalistenmeinung war. Jaco, meinst du, die Lilien haben Chancen, Lidberg zu halten?
Ich hoffe, dass er bleibt, ne? Es ist, ist ein ungeheuer wichtiger Spieler für uns und wir werden auch nächstes Jahr auf ihn setzen können. Und ich habe keine Lust, dass wir wieder auf die Suche gehen nach einem Spieler wie ihn, nach einem Jahr wieder verlassen müssen, weil er gute Leistung gezeigt hat. Ich würde mir wünschen, dass er bleibt und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass das ein Spieler ist, der ungeheuer wichtig wird, auch für die nächste, besonders für die nächste Saison.
Ja, einerseits, ja, stimme ich dir zu, sportlich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, Frage auch an dich, Nick, muss man nicht auch irgendwie gucken, woher das Geld kommt und wer da Lidberg, den man irgendwie für wohl keine Millionen geholt hat und jetzt für, was weiß ich, 4 oder 5 Millionen vielleicht verkaufen würde? Ist das nicht vielleicht so ein Ansatz, den man auch weiterverfolgen muss? Bei allem Bedauern, wenn man ihn tatsächlich sportlich verlieren würde, wäre es doch möglicherweise der teuerste Transfer, den die Lilien überhaupt in ihrer Geschichte gemacht hätten, ne?
Ja, also verkauft. Also was ich so höre und was auch meine Meinung wiedergibt, ist, ich habe so gewisse Zweifel, dass der nochmal so eine Saison hinlegt wie die diesjährige. Und ich sag mal, ab 5 Millionen plus sollte man ernsthaft darüber nachdenken, weil er hat schon sehr am Limit gespielt, finde ich persönlich. Weil um dann den nächsten Schritt zu gehen, um wirklich vielleicht ein Stürmer zu sein, der dann auch absolut erstligareif ist, dafür müsste er, finde ich, technisch besser am Fuß sein. Ich finde, dass da wahnsinnig viel verspringt und dass er natürlich dieses Näschen hat, ist nicht diskutabel. Das hat er definitiv. Aber ich sehe da nicht so viel Potenzial, dass der jetzt nochmal eine Schippe drauflegt, weil ich dieses Limit sehe, was so seine technischen Fähigkeiten betrifft. Und deswegen würde ehrlich gesagt, also wenn aus wirtschaftlichen Gründen würde ich schwach werden, wenn es eine Summe 5 plus wäre, 5 Millionen plus. Da würde ich sagen, komm, war ein guter Transfer, aber für das Geld glaube ich, dass wir jemanden finden, der nicht schlechter ist.
Ja, gut. Wir werden es nicht entscheiden, aber ich bin mir jetzt auch nicht wirklich sicher, dass wir den kommende Saison nochmal wiedersehen werden. Ja, gut. Habt ihr noch Personalien oder andere Themen auf der Pfanne?
Ich freue mich aufs Abschiedsspiel nächste Woche. Ich hoffe, Tobi kriegt noch seine Einsatzminuten und einen gebührenden Abschied mit einem erfolgreichen Spiel, sodass wir dann die Tabellenposition auch festigen können und nicht noch auf Platz 13, 14 oder so rutschen.
Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Also Kohfeldt legt sich ja nie fest, wer beim Spielen wird. Ich habe es auch heute versucht, nochmal ihm aus der Nase zu ziehen, ob Tobi Kempe dann in der Startformation stehen wird. Ja, aber ich tippe mal, das werden sie machen und ihm dann halt notfalls nach 50 Minuten den Auswechselapplaus bescheren. Das hat er sich auf jeden Fall verdient. Auch heute wieder kam in die Mixzone, hat da nett gegrüßt und da habe ich ihn gefragt, und was machst du jetzt im Sommer? Er meinte, oh, jetzt trinke ich erstmal ein Bier und was im Sommer ist, da schauen wir mal. Ja, also er lässt sich da nicht in die Karten schauen, aber der Abschied wird sicher eine emotionale Sache werden. Ja, Nick, hast du noch was?
Ja, ich finde schon, wir sollten im Auge behalten, dass wir für jeden Tabellenplatz, also die Informationen, die habe ich jetzt verbrieft, jeder Tabellenplatz macht beim TV-Geld rund 700.000 bis 800.000 Euro aus. So, das heißt, wir müssen dieses Spiel gewinnen gegen Regensburg, fertig aus. Das ist der letzte, wir haben noch was gut zu machen und wir müssen diesen Platz halten, weil ich habe jetzt keinen Bock, 2 Plätze nochmal runter zu purzeln. Es kann doch sogar 3 Plätze noch runtergehen. 3 mal 700.000 im defensivsten Fall sind es 2,1 Millionen. Lass 2 Millionen sein. Ganz ehrlich, dafür können wir einen guten Stürmer kaufen schon oder einen Außenstürmer, den wir auch dringend brauchen. Also das ist bares Geld und deswegen bei allem Verständnis, und ich fände es auch gut, wenn Tobi spielt und so, aber es sollte im Mittelpunkt stehen, mit der bestmöglichen Mannschaft diese 3 Punkte zu holen, weil es geht um bares Geld. Und wir sind ja auch geplagt, was letzte Saisonspiele betrifft. Ich will nicht schon wieder damit anfangen, aber ihr wisst, was ich meine. Also insofern bitte nichts herschenken jetzt gegen Regensburg.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also wenn man es tatsächlich am letzten Spieltag noch gegen Regensburg den sang- und klanglosen Absteiger auch noch verlieren würde, das wäre wirklich, dann würde man mit so einem schlechten Gefühl aus der Saison rausgehen und das wünschen wir uns alle nicht. Das wünschen wir uns nicht für den Verein, das wünschen wir uns nicht für Tobi Kempe. Und ja, hoffen einfach, dass wir diese Saison das dann in einer Woche einen Haken dahinter machen können, sagen können, okay, das war die Zeit der Stabilisierung. Die Mannschaft musste sich entwickeln. Worst Case haben wir abgewendet und dann blicken wir optimistisch in die Zukunft, wo dann doch noch einiges besser werden kann, aber auch besser werden muss. Ja, in diesem Sinne sind wir für heute fertig. Ich begebe mich jetzt auch so langsam aus dieser unbequemen Position hier vor dem Betzenberg, wo mir gerade auch die Sonne ins Gesicht scheint. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr die Augen zusammengekniffen. Ich wünsche euch da draußen allen noch einen schönen Sonntag, wobei ihr werdet das erst am Montag sehen. Aber wir sehen uns nach dem Regensburg-Spiel. Wenn ihr uns unterstützen wollt, immer willkommen. Ihr könnt Kanalmitgliedschaften abschließen. Ihr könnt uns auch sonst unterstützen. Die Informationen dazu findet ihr auch in den Notizen hier unter dem YouTube-Beitrag. Wir sind mittlerweile deutlich über 900 Abonnenten. Vielleicht schaffen wir noch diese Saison die 1000. Das wäre super, super cool. Das eröffnet uns dann auch wieder finanziell andere Möglichkeiten, da bestimmte Sachen zu machen. Insofern unterstützt uns weiter, abonniert uns und wir sehen uns dann nach dem Regensburg-Spiel. Bis dahin, macht's gut. Tschüss Nick, tschüss Jakob.
Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor!